Beta Radio, live on air.
Willkommen zu einer neuen Sendung hier im Beta Radio. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde es total schön, dass es so funktioniert, dass ihr so fleißig dabei seid, uns Themenvorschläge schickt und natürlich uns auch wirklich positives Feedback gibt. Vielen Dank dafür schon mal. Erstmal schon zu Beginn dieser Sendung. Lob abgefrühstückt. Jetzt geht's um den Ernst der Lage und zwar ums Thema Arbeitsplatz. Wir alle wollen gerne in Lohn und Brot stehen und wir alle stehen natürlich als Betroffene vor dem Problem Arbeitsplatzanpassung, ja oder nein. Da gibt's ja die Arbeitgeber, die sagen, auf dieses Prozedere lasse ich mich nicht ein, das ist mir alles zu heiß und dauert mir alles zu lange und da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und dann gibt's aber diejenigen, die davon Ahnung haben und das sind im Grunde auch wir als Hilfsmittelfirmen, da muss ich ja alle mit einbeziehen, die von Arbeitsplatzanpassung schon Ahnung haben und wo die Erfahrung eine große Rolle spielt. Und der Sascha von uns, der hat da wohl schon am meisten Erfahrung, weil der macht das Ganze schon 30 Jahre und ist jetzt mir zugeschaltet. Hallo Sascha, zu dir, grüß dich.
Hallihallo, ich freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen und ein spannendes Thema und ich muss natürlich sofort einhaken, also ich hasse meinen Job manchmal. Jeden Tag immer freudig auf Arbeit, das ist nicht immer die Realität, aber meistens schon.
Ich glaube aber, jeder hasst seinen Job irgendwie manchmal und das ist aber auch.
Ja,
das,
es gibt gute und es gibt die anderen Tage.
Genau, das stimmt. Es gibt die Montage und den Rest.
So,
wenn wir ums Thema Arbeitsplatzanpassung kommen wir ja nicht drum rum. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und wir alle kommen zu einem neuen Arbeitgeber und stellen fest, Mensch, da gibt's ja Dinge, die klingen eigentlich nicht lösbar. Und dann klingelt bei uns das Telefon und da hieß, ja, ich bin Kunde XY, ich arbeite jetzt bei Firma XY und ich soll das und das machen und das geht aber nicht. Ja, warum geht's denn nicht? Ja, weiß ich nicht, warum es nicht geht. Kümmert euch mal darum. Da kommen wir ja dann ins Spiel. Thema Arbeitsplatzanpassung.
Also tatsächlich läuft es klassisch genauso ab. Ein Raum voller Fragezeichen, der so sowohl bei dem Betroffenen als auch bei uns herumschwebt. Und ich sag mal, in einer idealen Welt würde es ganz wenig Bedarf, ich will gar nicht sagen, dass es gar keinen Bedarf gäbe, aber ganz wenig Bedarf für diese Spezialanpassungen geben. Und ich glaube, wir beziehen uns ja heute sehr fokussiert auf das Thema, ich sag mal, digitale Anpassungen, also alles, was mit Computertechnik, Programmen, Software, Hardware und so weiter zu tun hat. Weil beim Thema Arbeitsplatz und, ich sag mal, Barrierefreiheit herstellen und den Arbeitsplatz, da gibt es natürlich auch bauliche Dinge und so weiter, die würden ich jetzt zwar immer mitdenken, aber an der Stelle jetzt hier nicht näher berühren, das würde den deutlich sprengen. Wenn wir typischerweise zu einem neuen Arbeitsplatz beziehungsweise zu einem geplanten Arbeitsplatz, so muss man es ja häufig sagen, berufen werden, dann sind das mal ganz viele Leute in einem Raum. Und wenn man sie so der Reihe nach anguckt, dann gibt es meistens den Betroffenen, der ganz begeistert, hoffnungsvoll, enthusiastisch, erwartungsfroh dreinblinkt. Dann gibt es, sage ich mal, die späteren Chefs, Geschäftsführer, ich sag mal Leitungsebene, die schon so ein bisschen kritisch schauen, so nach dem Motto, das kostet alles Geld, das dauert alles lange. War das jetzt eine richtige Entscheidung, den Typen da hinzuholen und so weiter? Dann gibt es die IT, die chronisch überlastet, so ein bisschen müde daherguckt und eigentlich sagt, die Baustelle, die brauche ich jetzt nicht auch noch. Ich habe so schon kaum noch Land im Blick oder alles ist sozusagen schon Land unter. Ja, und dann kommen wir, die versuchen erstmal gute Laune zu verbreiten. Das würde ich vielleicht so als ersten Einstieg bringen, weil wir haben aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung durchaus die Erkenntnis gewonnen, dass ganz viele Dinge, die vorher unmöglich schienen, die schwer zu realisieren schienen, in irgendeiner Form doch letztendlich zu einem guten Abschluss gebracht werden konnten. Aber Fakt ist, wir kämpfen an einer Front, an der wir, ich sag mal, ganz viele Schwierigkeiten, die im Vorfeld entstanden sind. Also, ich sag mal, das fängt an bei dem Design von Software. Das fängt an bei dem, nehmen wir das Design der Gebäude noch mit, also Zugänglichkeiten, barrierefreie Toiletten und so weiter und so weiter. Aber auch Arbeitsmittel wie Schreibtische und so weiter. Da wurden eben Detailfehler gemacht oder gravierende Fehler, aber ich sag mal, kleine Fehlerchen und das Endprodukt, das steht dann in diesem Raum. Und jetzt muss man versuchen, dieses große Dilemma in irgendeiner Form aufzudröseln, versuchen, das Beste auszumachen. Idealerweise, wenn wir über Software reden, haben wir in einer perfekten Welt die Situation, dass bereits der Entwickler das Thema barrierefrei mitgedacht hat. Das heißt, alle Formularfelder wurden ordentlich beschriftet, alle Grafiken, Alternativtexte, die Tastatursteuerung ist gewährleistet, die Felder sind logisch anspringbar, es werden entsprechende Hilfsfunktionen ausgegeben. Das ganze Primbamborium, was wir in anderen Podcasts an der Stelle schon mal angesprochen haben, und dann kommen wir hin und sagen, ja, geht doch, ist doch alles super, brauchen wir gar nichts machen. So ist es halt leider nicht. Das heißt, üblicherweise kommen wir in die Situation, dass so ein IT-Mensch und ist und sagt, also mit blinden Sehbehinderten, da haben wir ja noch nie was zu tun gehabt. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie soll das gehen? Ich sage, naja, grundsätzlich, so ein Screenreader ist eine Software, die wird installiert. Dann haben wir schon mal in irgendeiner Form eine Sprachausgabe, eine Vergrößerung, eine Brailleausgabe.
Aber da sind wir doch schon beim ersten Punkt. Es wird installiert.
Aha, sagt dann der IT.
Ja, genau. Auf meine Systeme wird erst einmal nur das installiert, was ich sage. So. Also.
Genau.
Jetzt sind wir da schon.
Da haben wir schon mal den ersten vollkommen richtigen Knackpunkt. Jetzt müssen erstmal die Herren, meistens sind es Herren, die Herren der Technik überzeugt werden, dass wir auf deren Seite stehen und jetzt nicht irgendwie sie vorführen wollen oder gegen sie arbeiten oder sie in irgendeiner Form verdrängen wollen. Also wir wollen nicht deren Job machen. Und vor allem müssen wir sie davon überzeugen, dass wir keinen Mehraufwand für sie erzeugen, weil davon haben sie schon genug. Und dann sind viele Probleme tatsächlich, wenn man sie genauer betrachtet, gar keine technischen Probleme, sondern tatsächlich administrative Probleme, Thematiken, administrative Thematiken in der Hinsicht, wie du gerade gesagt hast, auf mein System, also mein im Sinne von, ich bin der Chef der Technik, mein System kommt keine Software, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe. Und wir müssen also ganz häufig erstmal, ich sag mal, so ein bisschen menscheln mit den Leuten und erstmal klar machen, wir sind jetzt hier keine Verbrecher und wir wollen jetzt hier nicht irgendwas kaputt machen und das dient einem höheren Zweck. Und also da ist auch ganz viel Psychologie dabei, um erstmal klar zu machen, jenseits von juristischen Regelungen, die das alles ganz klar regeln. Natürlich muss hier der Arbeitgeber zur Verfügung stellen, dass das alles funktioniert und so weiter. Muss man ja dafür sorgen, dass es in der Praxis funktioniert. Also es ist ganz viel auch, sag ich mal, Fingerspitzengefühl, um die Leute erstmal auf die Seite zu ziehen und zu sagen, okay, sie sind mit an Bord und wollen das mit umsetzen. Sehr vage noch in der Art, wie es umgesetzt wird. Also das ist wirklich manchmal ein Geduldsspiel, ein Balanceakt. Und je größer eine Einrichtung ist, Firma, Behörde, umso restriktiver sind ja auch viele Vorschriften. Das heißt also, dort hat man vor 3000 Jahren irgendwann mal Regeln aufgestellt, die möglicherweise vor 2950 Jahren auch mal sinnvoll waren, aber mittlerweile sich komplett überlebt haben und mehr Schaden anrichten, als dass sie heute noch nützlich sind. Und an diese althergebrachten Dinge ranzugehen, das ist natürlich immer ein dickes Brett. Also typischerweise sind Gruppenrichtlinien immer ein ganz großes Thema. Also wenn man in einer großen Einrichtung, in der Behörde oder in einer großen Firma irgendeine Software installieren will, die die nicht kennen, haben sie natürlich auch erstmal wenig Interesse daran, wenn es Schwierigkeiten gibt, im Rahmen der Installation zum Beispiel, irgendwie auch nur in Erwägung zu ziehen, dass das möglicherweise an Restriktionen auf ihren Systemen liegt, die vielleicht geändert werden müssten, weil die haben das ja schon 5000 Jahre lang so gemacht, aber eben nur Bezug auf ihre drei Spezialanwendungen. Und das ist wirklich an vielen Stellen viel Arbeit, viel Psychologie, viel, ich sag mal, auch Handstreicheln, bis dort, sag ich mal, alle an einem Strang ziehen. Ja, und dann hilft es häufig auch nicht. Das ist manchmal, muss man auch manchmal den Betroffenen ein bisschen bremsen, da immer mit, ihr müsst doch aber und ihr seid gesetzlich verpflichtet und so weiter. Alles richtig, aber ist natürlich an vielen Stellen dann nicht immer hilfreich, weil gegen diese Leute geht's halt auch nicht. Justiz hin oder her. Das ist wie, wenn du einen Ladendieb hast, der kein Geld hat, dann nützt dir der juristische Titel hinterher auch nichts. Geld ist weg.
Jetzt sind wir
also diese nicht technische Komponente ist bei diesem ganzen Thema nicht zu unterschätzen.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja auch ein sehr psychologischer Aspekt und natürlich auch ein kommunikativer. Und da ist es auch so, dass teilweise die Kommunikation untereinander fehlt. Also das ist so auch meine persönliche Erfahrung, dass ich in irgendwelche Behörden komme und sage, ja, da arbeitet zwar jetzt jemand, der nicht sehen kann, aber wie der arbeitet, haben wir überhaupt keine. Also der kommt und der geht. Also,
richtig.
Was der macht, weiß ich nicht.
Und das Terminal, wo er sich einloggen muss, das bedient irgendwie der Bürokollege.
Das ist irgendwie, ja, das machen die irgendwie. Also,
genau.
Der ist
da wird
auf jeden
auch nicht
Fall
drüber nachgedacht, ja, ob man da mal hingeht und mal fragt.
Da hatte ich,
also er fühlt sich auch keiner verantwortlich, wenn er nicht den Auftrag dazu kriegt. Also, das ist halt so eine generelle Schwierigkeit. In großen Einrichtungen wird halt auch häufig wenig aus Eigeninitiative getan, sondern nur nach Auftrag. Deswegen ist es auch immer wichtig, da sehr frühzeitig, sage ich mal, die Vorgesetzten und die Leitung mit reinzunehmen, dass dann einfach klar ist, hier müssen auch bestimmte Prozesse möglicherweise konzeptionell umgestellt werden, damit einfach hier nicht am Ende das Ganze in 2 Monaten crasht, weil entweder ist einer komplett überfordert oder es wird alles bei dem einen abgeladen und der sagt dann, na, dann gehe ich wieder.
Aber das Umstellen der Prozesse ist ja erst einmal eine Aufgabe der Arbeitsplatzanpassung. Also weil da werden ja Prozesse analysiert, wo man wahrscheinlich auch nicht immer gucken, also wo die Behörde wahrscheinlich auch nicht immer gerne hingucken lässt. Also weil man als Außenstehender sagt, vielleicht so kleine Sachen, vielleicht den Blumentopf nicht direkt vor die Treppe stellen, wäre schon mal so das Erste. Oder vielleicht einfach mal so dieses Terminalfenster oder dieses Terminal, diesen für die Stechkarte in jeder Etage vielleicht an die gleiche Höhe anbringen. So, das
zum Beispiel
denkt man so drüber nach. Da kommt dann einer daher und sagt, ja, was will der eigentlich von mir? Da kommt ein Arbeitnehmer, der jetzt noch jemanden mit anschleppt, der dann sagt, wie ich was zu tun und zu lassen habe. Und dann ist man relativ schnell auch als Arbeitnehmer auf der Abschussliste, weil du krempelst ja den kompletten Laden um.
Richtig, du bist Störenfried.
Genau, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir so ein bisschen heute ansetzen wollen, weil es gibt ja auch, also nicht das Recht, den Laden umzukrempeln, das klingt ziemlich brutal, aber auf Missstände hinzuweisen, weil der Arbeitgeber natürlich auch eine gewisse Sorgfaltspflicht hat und die hat er auch dem Betroffenen gegenüber. Er muss ja,
vor allem gegenüber den Betroffenen, in besonderer Weise gegenüber betroffenen Schwerbehinderten. Also das ist jetzt nicht nur eine moralische Komponente, das ist auch eine ganz klare juristische Komponente. Aber wie immer, so wie man in den Wald reinruft, so schallt es halt heraus. Also man braucht, wenn man alleine ist, immer Verbündete. Ja? Alleine ist der Weg doppelt so lang.
Das ist richtig.
Man braucht Gefährten, man braucht Unterstützer. Und man muss sich da sehr frühzeitig auch Gedanken machen, in 2er-, 3er-Teams am sinnvollsten, wie geht man taktisch jetzt geschickt vor, wie geht man auch strukturell vor, welche Themen bringt man in welcher zeitlichen Reihenfolge an. Ne? Also wenn ich da, sag ich mal, gleich das gesamte Dokumentenmanagementsystem umkrempeln will und die sozusagen die ganze Arbeitsweise der letzten 30 Jahre in Frage stelle, da werde ich natürlich keinen Zuspruch oder Applaus ernten. Nichtsdestotrotz, dass das das Ziel sein muss. Also hier muss man dann sozusagen auch über, sage ich mal, so gewisse Benefits, also kleine Belohnungsdinger, muss man dann sagen, wenn wir das so und so machen würden, dann hätten wir aber den Vorteil und so weiter. Es fällt ja Außenstehenden immer relativ leicht zu sagen, was scheiße läuft von außen. Aber das ist ja nur die halbe Antwort. Es ist ja sozusagen auch immer die Notwendigkeit zu sagen, na, wie machen wir es denn richtig? Das kannst du aber erst, wenn du in dem System drinne bist. Also gerade wenn jemand von außen reinkommt, ist es, glaube ich, wichtig, festzustellen, was nicht gut ist, aber vielleicht auch zurückhaltend, nicht im Sinne von, ich sage gar nichts, aber zurückhaltend im Sinne von, ich überlege erst mal, wie ich das sinnvollerweise anbringe, zu sein, um da sozusagen auch Leute, die einem zugetan sind, nicht gleich zu verprellen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Allerdings, wenn dann klar ist, wir haben hier einen gemeinsamen Weg und wir wollen was tun, dann beginnt ja die eigentliche Arbeit erst. Also wenn wir sozusagen diese Gemeinschaft, diese Gefährtenschaft gefunden haben, wir haben also den Chef überzeugt, wir haben die IT überzeugt, wir haben vielleicht auch den Anwender überzeugt, der sich vielleicht auch nochmal klar gemacht hat, da muss ich auch nochmal ein bisschen was lernen. Neue Anwendungssoftware beispielsweise. Nicht alles, was ich in der Ausbildung oder im Studium gelernt habe, kann ich hier 1:1 umsetzen. Ich muss hier also auch nochmal ein bisschen was bringen. Dann geht es ja tatsächlich an die eigentliche technische Umsetzung, Realisierung der Anpassung. Und das ist ja eigentlich das, was wir sozusagen als unser Handwerk verstehen und was zumindest mir durchaus auch sehr großen Spaß macht, weil da ist kein Tag wie der andere. Da geht es auch darum, sage ich mal, kreativ neue Ideen zu generieren. Dort stößt man fast tagtäglich auf unbekannte neue Software-Umgebungen, Hardware-Umgebungen, Prozesse, die man dann im Sinne des Ergebnisses auch neu denken muss. Also so nach dem Motto, wir haben das mit der Ablage schon immer so und so gemacht, dass man dann sagt, okay, das macht jetzt vielleicht für den blinden Nutzer nicht so viel Sinn, weil Handschrift, Ablage ist schwierig, weil, keine Ahnung, ist im Nachbarraum, keine Ahnung, kommt da nicht hin und so weiter. Wenn wir das so und so vereinheitlichen, vielleicht digitalisieren das Ganze, haben wir durchaus Vorteile. Und dann würde man an der Stelle schauen, gibt es schon vorhandene Systeme, die das abbilden können? Meistens gibt es in Unternehmen, in Firmen ganz viel an Soft- und Hardware, die zumindest Teilbereiche dieser Funktionalitäten schon abdecken kann. Und dann geht es darum, können diese Software-Hardware-Produkte denn von den Blinden, von den Sehbehinderten bedient werden? Vollumfänglich oder nur teilweise oder gar nicht? Und in Abhängigkeit von dieser Fragestellung haben wir dann mehr oder weniger zu tun.
Das heißt, wenn wir mal so einen Arbeitsplatz hernehmen, ich muss das jetzt mal so ein bisschen bildlich darstellen, da setzt sich einer hin, der hat einen leeren Tisch vor sich.
Genau, also Büroarbeitsplatz.
Genau, völlig egal. Also nehmen wir mal so Büroarbeitsplatz, der hat einen leeren Tisch vor sich und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Tisch gefüllt wird mit Inhalt, Arbeit, mit...
Also zentral kommt erstmal die Kaffeetasse.
Ja. Ob die Kaffeemaschine barrierefrei ist, das obliegt dann wahrscheinlich auch unserer Testung.
Genau. Das ist dann vielleicht von der Priorität eher ein bisschen weiter hinten, aber natürlich auch ein Thema. Ne? Also wenn man dann das Ganze mal weiterdenkt, dann ist möglicherweise bei der nächsten Materialbestellung, Stichwort Kaffeemaschine, durchaus der Einkauf auch mal gefragt, vielleicht mal drüber nachzudenken, ob es da besser bedienbare Systeme gäbe als das Standardmodell, was schon seit 3000 Jahren eingesetzt wurde.
Das klingt völlig abstrus, also tatsächlich, aber da denkt ja überhaupt jemand drüber nach. Ja,
also ich habe durchaus Kunden, die ich über viele Jahre schon betreue. Man bemerkt dann so graduelle Veränderungen. Ne? Und da steht nicht mehr so wahllos in der Küche der Wasserspender neben dem Gerät und dem Gerät, sondern das hat dann eine gewisse Konsistenz in der Reihenfolge. Kaffeemaschinen haben dann plötzlich wieder Drucktasten statt nur Touch und so. Also das sind so, ich weiß gar nicht, was da Ursache und Wirkung ist, aber offensichtlich findet auch auf so einer niedrigschwellenden Ebene eine gewisse Sensibilisierung statt, die ich extrem sinnvoll finde.
Aber dieser Prozess des Umdenkens, fällt dir das über viele Jahre auf? Also
das ist auf jeden Fall ein langjähriger Prozess.
Ja, dass das so ganz lang erst dauert, bis, also da muss dann schon noch eine Kaffeemaschine in Anführungsstrichen ins Land gegangen sein, damit die nächste dann.
Richtig, also da gibt es auch mal schnelle Lösungen, aber das ist eher ungewöhnlich.
Ja.
Also gerade in großen Einrichtungen haben wir schon seit dem Krieg so gemacht und das ging ja immer und warum soll man das jetzt ändern? Also das wird ja auch allein schon beim Bleistifteinkauf wird da ja tagelang diskutiert, warum man das ändern müsste.
Jetzt haben wir das Thema Kaffeemaschine tatsächlich als Sinnbild für die Bedächtigkeit von Prozessen genommen. Wir sind ja dafür zuständig, um Prozesse zu optimieren, also nicht um sie zu verändern, um sie zu optimieren. Was ist denn alles möglich in der Arbeitsplatzanpassung? Also wie muss sich das jemand vorstellen, der diese Sendung jetzt zum ersten Mal hört und der Meinung ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, einen Menschen mit Sehbehinderung anzustellen. Also wie soll der meine Software bedienen? Wie soll der, das sehe ich kaum. Wie soll das gehen? Ja? Wie muss man sich das vorstellen? Wie würdest du jemanden erklären, der davon noch nie was gehört hat? Und wie würdest du ihn jetzt in den nächsten 5 Minuten davon überzeugen, dass es funktioniert?
Also gehen wir mal davon aus, es ist ein ganz normaler Bürojob, für den man eingestellt worden ist. Sagen wir mal, es geht darum, Briefe, also Post, jetzt mal elektronisch oder gedruckt, sei es mal gleichwertig, zu bekommen, die Geschäftspost zu erledigen, mit Kunden und mit Lieferanten zu telefonieren, mit eigenen Mitarbeitern Termine abzustimmen, vielleicht eine kleine Kalkulation nochmal zu überprüfen und Rechnungen zu schreiben. Also sagen wir mal, es ist ein relativ umfangreicher Arbeitsumfang jetzt gewesen, aber nur mal so als Tätigkeitsumfeld. Dann würde ich als erstes zusammen mit dem Betroffenen und dem Chef und der IT erstmal sagen, okay, wie ist denn eure Standard-Arbeitsplatzgestaltung? Dann würde ich sagen, naja, wir stellen halt hier so einen Tisch hin. Da gibt es einen Stuhl und da gibt es noch einen Rollcontainer und da gibt es ein Telefon, da gibt es eine Lampe, da gibt es einen Bildschirm, da gibt es eine Tastatur, eine Maus und einen Computer. Wegen mir so ein, macht man heute ja relativ gerne, diese Thin-Clients, also diese quasi nur noch, ich hätte es beinahe gesagt, Streichholzschachtelgröße, aber so Zigarrenkastengröße. Computer, die im Prinzip nur noch als Fragment eines Computers dienen und im Prinzip nur noch als reine Verbindung zur Tastatur und zum Monitor gelten. Das wäre jetzt so was der IT-Mensch da sagen würde, das ist alles mit dem Netzwerk verbunden und dann arbeitet der Kollege dann auf dem Server, da gibt es eine Datenbank, da gibt es seine Office-Programme, da ist ein E-Mail-Programm. Da gibt's eine Telefonsoftware, genau, ja, das gibt's auch noch ein Headset, also er kann wahlweise über das Telefon und das Headset telefonieren. Ja, sag ich, okay, so, also klassischer, moderner Arbeitsplatz. Sag ich, ja, okay, wenn wir jetzt den Blinden da ransetzen oder Sehbehinderten da ransetzen, dann hat er erstmal so gut wie keine Zugänglichkeit, weil entweder ist die Schrift zu klein für den Sehbehinderten oder er hat keine Sprachausgabe, /Preilausgabe, weil Hard- und Software fehlt. Das heißt also, was wir auf jeden Fall, und das ist in der Regel komplett unstrittig, was wir als anzuschaffende Komponenten uns verständigen, ist dann in der Regel ein Screenreader, eine Vergrößerungssoftware, gegebenenfalls eine Braillezeile und für Sehbehinderte vielleicht auch größeren Monitor anstelle des eher kleinen 22-zölligen oder so, was da eben standardmäßig hingestellt wird. und vielleicht einen leistungsfähigeren Rechner. Denn diese Thin-Clients sind in der Regel, ich sag mal, etwas schwachbrüstig. Die sind halt für die Standardarbeitsplätze für Nicht-Sehbehinderte, ich sag mal, okay, aber auch jetzt keine Renner. Sobald man da ein Video abspielen würde, das ruckelt dann auch schon. Da muss man also schon noch mal ein bisschen hardwaremäßig aufs Gas drücken. Ja, da hat man sich relativ schnell drauf verständigt, dass das also eine notwendige Investition ist. Und dann ist der nächste Punkt, der abgeklärt werden muss. Wie läuft denn jetzt eigentlich die Arbeit desjenigen konkret ab? Und dann kommt eben raus, dass er eben einen Teil lokal an seinem Arbeitsplatz mit Software arbeitet, zum Beispiel seine E-Mails bearbeitet, aber auch ein Teil eben auf einem Server arbeitet, zum Beispiel über eine Citrix-Lösung oder über eine Remote-Desktop-Lösung. Und da wird es dann, sage ich mal, relativ schnell speziell und auch technisch sehr besonders, weil man muss hier zusammen mit der IT in der Hoffnung, dass die auch Spezialisten vor Ort haben. Das ist leider nicht immer so. Manche haben auch diesen Bereich komplett ausgelagert. Dann muss man also sozusagen nochmal eine Runde drehen, mit den entsprechenden Spezialisten zusammenzukommen. Dann muss man nämlich schauen, dass bei solchen Remote-Systemen, so werden die genannt, auch Komponenten der Spezialsoftware auf der jeweiligen Serverumgebung installiert werden müssen oder konfiguriert werden müssen. Und da wird es nochmal in der Regel zu längeren und intensiven psychologischen Gesprächen kommen, denn Server-Admins sind nochmal ein Stück weit schwieriger zu überzeugen, dass da spezielle Software auf ihre in doppelgroß und doppelfett Systeme kommt, als, ich sag mal, der kleine lokale Admin. Wenn man das geschafft hat, hat man eigentlich eine gute Grundlage und man ist sich erstmal einig, okay, da hätte man zumindest erstmal, was Hard- und Software betrifft, eine gute Ausgangsposition. Das Ganze kann man dann natürlich noch mit Scanner, wenn es um Primärvorlagen in Schwarzschrift gibt, also wenn nicht alles digital reinkommt, ergänzen, Texterkennung, Sachen, ein Bildschirmlesegerät für Sehbehinderte, Kamerasysteme, zum Beispiel auch nicht nur für Vorlagen, sondern auch beispielsweise für Raumkameras. Das heißt also, wenn jemand im Empfang arbeitet, dass man über so eine Kamera auch Personen erkennen kann, die ein Stückchen weiter wegstehen. Alles solche Dinge ist dann im Prinzip möglich. Also es geht dann in dem zweiten großen Schritt erstmal darum, erstmal den gesamten Bedarf an Technik, an Software und so weiter abzustimmen. Und da rennt man, sage ich mal, jetzt bei der IT, wenn man sie einmal dabei hat, zu sagen, wir machen mit, rennt man eigentlich relativ häufig offene Türen ein. Das ist dann eigentlich nicht so sehr das Problem. Da geht es dann eigentlich eher darum, das passt gut in unser System. Da würden wir vielleicht was anderes empfehlen. Das sind dann also so spezielle technische Abwägungen, die getroffen werden. Das ist dann also sehr speziell. Hilfreich ist es an der Stelle immer dann, wenn an der Stelle auch der spätere Kostenträger entweder persönlich mit dabei ist oder auf jeden Fall sehr engmaschig mit eingebunden wird, weil der soll das Ganze ja am Ende dann bezahlen. Also Bundesagentur für Arbeit, Rentenversicherung, Integrationsamt, sowas in diese Richtung.
Das ist genau meine Frage jetzt gewesen, wer das Ganze dann bezahlt, weil das klingt ja relativ aufwendig und relativ teuer. Gibt es auch Grenzen, also wo du selber sagst, also alles toll, der Arbeitsplatz ist schön gedacht, aber es funktioniert nicht?
Ja, natürlich hat man, ich sag mal, so ganz klare Grenzen. Wenn man jetzt in ein Architekturbüro einen blinden Menschen zum Erfassen von, sage ich mal, Bauzeichnungen und so weiter einstellen möchte, würde man sich sicherlich die Frage stellen müssen, wie soll das umgesetzt werden? Also man muss natürlich schon schauen, welche Dinge lassen sich technisch umsetzen? Also wo können wir im Wesentlichen auf Textinformationen durchaus strukturiert, also im Sinne von mit Metainformationen angereichert, zugreifen? Aber ich sag mal, je bildhafter das Tagesgeschäft ist, umso schwieriger wird es für Blinde und Sehbehinderte natürlich, weil auch der Sehbehinderte natürlich in der Regel auf sein Sehvermögen nicht unbegrenzt zugreifen kann. Es ist also häufig eine hohe Ermüdungssituation da. Das heißt, das Vorlesen von längeren Texten und so weiter ist dort auch ein elementarer Bestandteil über den gesamten Tag gesehen, sodass man dort auch sehr frühzeitig erkennt, wo man möglicherweise Abstriche an dem geplanten Arbeitsplatzumfeld im Sinne der Tätigkeit machen könnte und vielleicht auch graduelle Verschiebungen noch vornehmen kann. Deswegen ist auch immer wichtig, dass man da den Chef noch dabei hat, dass der diese Überlegungen auch mitbekommt, dass er ein Gefühl dafür bekommt, okay, das funktioniert eher gut, das kann man realisieren, das kann man weniger realisieren. Dort gibt es vielleicht Anpassungsbedarf. Dort gibt es auch, sag ich mal, seitens des Anwenders nochmal erhöhten Lernaufwand, Bedienaufwand im Sinne der Software. Da braucht man vielleicht irgendeine Zusatzsoftware, die auch wiederum erst nochmal bedient werden muss und so weiter und so weiter. Denn wenn man sich jetzt mal anschaut, wir haben jetzt diese Hardware wie abgestimmt, keine Ahnung, steht jetzt eine Zahl da, 30.000 Euro oder Größenordnung, ist jetzt aus der Luft gegriffen. Alle nicken, ja. Und wo steht das Zeug sinnbildlich da? Ja, Kisten und das war's. Also nur davon, dass da jetzt eine Braillezeile steht oder irgendeine Software ist, ist das A, noch nicht auf dem System. B, ist es noch nicht konfiguriert für die Systeme, dass es läuft. C, ist es noch nicht auf den jeweiligen Nutzer angepasst. Und D, ist es schon noch gar nicht in Verbindung mit den Prozessen, mit der Software, die der Nutzer im Alltag braucht, abgestimmt, konfiguriert und angepasst. Das heißt, wir haben hier noch zwei große Komplexe, die dann, sage ich mal, im laufenden Betrieb noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen werden, nämlich das Thema Einweisung und Schulung und das Thema individuelle Programmanpassung von Spezialsoftware.
Aber diese Themen werden ja sehr viel auch sehr stiefmütterlich behandelt, weil man denkt, dass der Bedarf gar nicht da ist, weil man es nicht greifen kann. Also zum Beispiel Thema Schulung. Da wird immer gesagt, das lernt der so mit. Das passiert so im laufenden Betrieb. Nee, also ist tatsächlich, wenn ich einen Arbeitsplatz komplett ausgestattet habe, ist diese Schulung für den Betroffenen tatsächlich wichtig, weil er sich eigentlich auf die Arbeitsprozesse konzentrieren soll und nicht auf die Bedienung des Arbeitsplatzes. Das ist das Entscheidende.
Also du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Es herrscht in Deutschland tatsächlich in vielen Institutionen und Betrieben im Umgang mit IT-Technik die irrige Vorstellung vor, dass das macht man so nebenbei. Ne? Ich meine, es gibt jedes Jahr die vom Statistischen Bundesamt die Information, dass durch Nichtnutzung von Funktionalitäten in Software, durch Falschbedienung, durch Nichtkennen, durch Fehlanwendungen Milliardenschäden in der Volkswirtschaft bestehen. Und zwar jenseits von Behinderungen, sondern einfach nur im alltäglichen Umgang. Und man kann sich das ja selber auch mal, ohne dass man da jetzt in die Tiefe gehen muss, wenn ich in irgendeiner Software eine Sache, sagen wir, umständlicher realisiere oder fehlerhaft umsetze und muss das eben korrigieren, gehen pro Arbeitsvorgang, ich sag mal, locker ein paar Sekunden drauf. Und das Ganze hochgerechnet auf Wochen, Monate, Arbeitstage, Jahre, was auch immer, wird ganz schnell deutlich, dass eine Schulung, die diese Fehler verhindert, vielleicht sogar noch den Prozess, also den den Vorgang des Arbeitens sogar noch effektiver gestaltet. Ich bin also sozusagen noch schneller fertig mit dem jeweiligen Vorgang und er ist noch zuverlässiger und sicherer und genauer erledigt, dass das in keinem Verhältnis zu den Kosten steht. Diese Rechnung wird leider in Deutschland selten aufgemacht, weil das Gehalt kommt ja aus dem einen Topf und die Anschaffung kommt aus dem anderen Topf. Aber das ist die einzige Rechnung, die tatsächlich an der Stelle Sinn machen würde. Und es gab bereits in den 80er Jahren, also lange, lange bevor die meisten Zuhörer hier wahrscheinlich das Licht der Welt erblickt haben, eine Untersuchung, da ging es um das Hilfsmittel Maus. Ja, ohne das ja die heutige Computertechnik für die meisten unbedienbar wäre. Ja, also wenn man das Hilfsmittel Maus, ich nenne es bewusst mal Hilfsmittel, wegnehmen würde, wären die meisten ja nicht mehr in der Lage, ein solches System wie einen Computer zu benutzen. Was natürlich Quatsch ist, weil lässt sich ja über die Tastatur bedienen. Nur wissen sie das nicht, weil die Maus ja so bequem und ich kann dadurch, sage ich mal, sehr viel einfacher und komfortabler. Ich will nicht schneller. Das ist ganz wichtig, habe ich nicht gesagt. Also komfortabler Dinge erledigen. Die haben damals bereits festgestellt im MIT, dass allein der Wechsel von der Tastatur zur Maus, um beispielsweise einen Schalter oder irgendetwas zu fokussieren, dort einen Klick auszuführen und dann wieder zur Tastatur zurückzugehen, bis zu 12 Sekunden dauert. Also dieser Prozess der Auge-Hand-Koordination ist übrigens auch ein sehr ressourcenfressender im Sinne von, das ist anstrengend für das Gehirn. Das sorgt also auch dafür, dass man erschöpft ist. Und im Laufe eines Arbeitsjahres sind das also, wenn ich das richtig im Kopf habe, über 2 Arbeitswochen gewesen, die lediglich durch Mausbedienung
flöten gegangen sind.
Verloren gegangen sind.
Ja.
Ist doch irre, oder?
Ja, es klingt krass.
Dinge, die man zum Beispiel, nehmen wir mal Copy-Paste, die man locker mit STRG-C und STRG-V hätte machen können.
Das ist aber, glaube ich, das ist im Menschen so drin, weil wir sind Gewohnheitstiere und das kriege ich sehr oft mit, wenn ich bei neuen Arbeitsplätzen bin. Ja, da klicke ich immer hier.
Genau.
So. Unten rechts.
Das fängt ja an vielen Stellen schon tatsächlich damit an, dass der Durchschnittssehende gar nicht genau beschreiben kann, was er tut.
Ja.
Und interessanterweise, unmittelbar nachdem er es getan hat, kann er das schon nicht.
Ja, weil es ja jemand anders für ihn tut.
Das betrifft natürlich nicht alle, aber man merkt also, wie oberflächlich Software bedient wird. Und das funktioniert halt für Blinde und Sehbehinderte nicht. Oberflächliche Bedienung, Ausgleich durch Sehen ist halt genau der Knackpunkt, der nicht funktioniert. Und deswegen würde ich auch die These aufstellen, dass dieses, das lerne ich mal so nebenbei, für Blinde und Sehbehinderte nicht funktioniert. Ich bezweifle auch, dass das für alle anderen funktioniert. Aber es ist natürlich häufig gelebte Praxis. Und diese Routine mal zu durchdringen, zu sagen, der kriegt jetzt aber eine Schulung, damit er in Word effektiver arbeiten kann, damit er mit Windows, ich sag mal, Dateimanagement ordentlich umgehen kann, damit er auf Webseiten ordentlich schnell was findet, was recherchieren kann und so weiter. Das muss eben für Blinde und Sehbehinderte, muss es tatsächlich trainiert werden, und zwar so, dass es sich automatisiert ablegt und nicht sozusagen eine permanente Trial-and-Error-Situation wird. Und der Beweis für diese These, dass der Schulungsbedarf da ist und eigentlich nicht realisiert wird, ist die Erfahrung, die ich in den Jahren gesammelt habe, dass wenn ich Schulungen mache mit teilweise mir auch fremder Software in irgendwelchen Landratsämtern, ist es häufig so, dass es eine Individualschulung mit einem Betroffenen und am Ende sitzt die halbe Abteilung mit in dem Raum und sagen, ach, diese Softwarefunktion gibt's auch. Und ach, das geht ja viel schneller und einfacher und wir haben das so umständlich gemacht. Und ach, das ist ja toll, dass man das jetzt so machen kann. Und so, ich sage, das geht doch die ganze Zeit so. Da hättet ihr nur mal hier eine Schulung gebraucht oder hättet euch mal mit eurer Software auseinandergesetzt. Naja, wir haben ja keine Zeit. Und ach, das heißt, Sie wissen ja, wie das ist. Wir haben das ja nie gezeigt gekriegt und so weiter. Und die Frage, wann Sie die letzte Computerschulung gekriegt haben, ist dann irgendwie so, ja, vor 20 Jahren oder so. Also das ist ein generelles Thema, aber es ist halt auch ein Thema, was man bei dem Thema blind, sehbehindert und Arbeitsplatzausstattung, das geht nicht weg. Also jemand, der mit seiner Technik nicht zurechtkommt, und zwar mit der, da reden wir noch nicht über Spezialanpassung, es ist also mit der Standardtechnik nicht zurechtkommt, der wird den Job nicht lange haben. Weil er hat ja sowieso eklatante Nachteile in der Geschwindigkeit, in dem Nebenbei-Erledigen von irgendetwas, ja, ich mache da schnell mal was mit oder ich erkenne da noch nebenbei was. Diese Nachteile bleiben ja. Und er kann das eigentlich nur versuchen auszugleichen durch eine Routine. Routine entwickelt er aber nur, wenn er weiß, was er tut. Und da sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Er muss seine Technik, seine Software muss er 1A beherrschen. Man muss ihn nachts aus dem Schlaf holen können und er muss sofort wissen, wie er bestimmte Dinge erledigen kann.
Würdest du die These aufstellen, also das hat ja auch was mit Arbeitsplatzanpassung zu tun, dass ein Betroffener wissen muss, wie ein Computer arbeitet und ein Nicht-Betroffener einfach mit dem Computer arbeitet, weil er für ihn den Rest übernimmt?
Ja, also ein Sehbehinderter, ein Blinder muss definitiv mehr Verständnis dafür haben, was da im Hintergrund läuft. Ich mache das mal am Beispiel von Webseiten. Wenn man mit dem Internet arbeiten möchte, ist man natürlich, muss man nicht Webseiten programmieren können, man muss nicht selber Webseiten erstellen können. Aber weil man sehr viel näher an der eigentlichen Struktur von Webseiten arbeitet, muss man eben auch wissen, wie HTML funktioniert. Ein Sehender macht das intuitiv, übrigens meistens falsch, muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen, ne? Also viele der Interpretationen von bestimmten Objekten auf einer Webseite durch Sehende werden in aller Regel falsch getroffen und es wird so lange geklickt, bis ich das gewünschte Ergebnis habe. Also man darf jetzt nicht nur, weil die schneller sind, wie interpretieren, dass sie es besser können. Das ist häufig einfach nur, die können schneller klicken. Und das funktioniert halt für einen Betroffenen nicht. Der muss halt sehr viel besser wissen, wenn ich einen Schalter auswähle, dann habe ich folgende Möglichkeiten zur Reaktion. Einen Schalter erkenne ich an den und den Attributen. Ich muss wissen, wie das überhaupt sich zueinander verhält. Was sind ARIA-Attribute und so weiter und so weiter. Das heißt nicht, dass ich da jetzt irgendwie IT-Profi werden muss. Aber ich muss zumindest ein Verständnis dafür entwickeln, warum passieren bestimmte Dinge so oder so.
Ja. Das heißt, man sollte das Thema Schulung sowohl für die Betroffenen als auch für diejenigen, die mit dem Betroffenen zusammenarbeiten, nicht ganz so obsolet sehen.
Also das ist ein ganz wichtiges Thema und vor allem ist es ein sich wiederholendes Thema. Denn IT-Systeme sind nicht fix. Die verändern sich. Ja. Das heißt, ich habe Weiterentwicklung, ich habe neue Programmversionen, ich habe neue Software, die eingeführt wird und so weiter. Das heißt also, es reicht auch nicht irgendwie in den 90er Jahren jetzt mal irgendwas kennengelernt zu haben. Das gibt es heute nicht mehr. Das heißt, das Wissen, ich will nicht sagen, ist vollkommen nutzlos, aber es ist natürlich nur noch fragmentarisch zu verwerten. Also dieser dauernde Prozess der Weiterbildung ist etwas, was, das kann man nicht hoch genug ansetzen. Man darf ja auch nicht vergessen, das hängt ganz eng mit dem Thema Diskriminierung zusammen. Denn was passiert denn aktuell im Rahmen von Weiterbildung? Sehende haben oder Nichtbehinderte haben in aller Regel einen Weiterbildungsanspruch von mehreren Tagen im Jahr. Der wird auch unproblematisch in aller Regel umgesetzt. Für Blinde und Sehbehinderte ist das in aller Regel schwieriger. Nicht so sehr, weil es diesen Anspruch nicht gibt, den gibt es natürlich auch, sondern wegen der Realisierung. So nach dem Motto, wir haben hier eine Weiterbildungsmaßnahme für Thema XY. Da gibt es eine Gruppenschulung, Beamer an die Wand, macht jetzt für den blinden Sehbehinderten wenig Sinn. Die Konsequenz, die man daraus zieht, ist aber nicht, da denken wir uns jetzt für den blinden Sehbehinderten was anderes aus, sondern, dann kriegt der halt keine Schulung.
Ja.
So, und dann fällt der das erste Mal durch und das zweite Mal und das dritte Mal. Und es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass viele Betroffene jahrzehntelang keine Weiterbildung bekommen haben. Jetzt mal auf der Metaebene gedacht. Wie liest sich das in der Personalakte? Wie liest sich das für jemanden, der über Beförderung nachdenkt? Hat nie an Weiterbildung teilgenommen. Werde ich den für eine höhere Leitungsebene vorschlagen? Dort werden Karrieren entschieden. Man kann hier durchaus von struktureller Diskriminierung sprechen.
Aber auch das wird ja beim Thema Arbeitsplatzanpassung ja relativ klein gehalten und man muss die Leute ja darauf hinweisen, auch die Betroffenen.
Absolut, da gehört auch tatsächlich der Betroffene in die Verantwortung genommen.
Ich würde es gern fast am Schluss unserer Sendung mal bildlich darstellen mit einem Beispiel, wie es tatsächlich funktioniert hat. Und das Beispiel kennst du jetzt noch nicht, weil ich würde gern so deine persönlichen Gedanken, was du dabei empfunden hast, dass das so ein bisschen mit vorkommt. Keine Namen. Wir hatten einen Kunden, der war und ist durch und durch Feuerwehrmann. Der hat eine These aufgestellt, als wir zu ihm hingegangen sind. Und wir haben ihn gefragt, was ist dein Ziel? Er hat gesagt, er möchte der erste blinde Feuerwehrmann werden. Arbeitet als Dozent und ist relativ schnell erblindet. Und jetzt haben viele gedacht, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht gehen, es funktioniert nicht. Und da ist was passiert, was mir selber als Betroffener und derjenige, der den Arbeitsplatz dann auch mit dir zusammen auch mit angepasst hat, da ist was passiert und zwar in der Behörde. Die haben dem Zeit gegeben, wirklich Zeit gegeben. Und jetzt kommst du ins Spiel. Was ist da passiert? Wie hast du das empfunden? Weil das war ja tatsächlich ein sehr gutes Arbeiten und wir haben den tatsächlich fit gekriegt. Der kann wieder Feuerwehrmann. Also der wird keine Brände löschen können, aber der kann dafür sorgen, dass andere perfekt Brände löschen können.
Genau. Er kann Leute nach wie vor ausbilden, die dann bessere Feuerwehrleute werden können und entsprechend Leben retten können. Also das ist gigantisch. Ja? Also du hast das sehr gut zusammengefasst. Und es ist tatsächlich eine der wenigen, sag ich mal, wirklich berührenden Situationen gewesen, wo man gemerkt hat, dort ist auch eine Persönlichkeit, die Achtung bei allen anderen Mitarbeitern hatte. Und alle haben sich jenseits ihres eigenen Tages und Tagwerks Gedanken gemacht, wie können wir den jetzt weiter unterstützen? Und da gab es von der gesamten Behördenleitung, und zwar wirklich unabhängig von Finanzmitteln, uneingeschränkte Unterstützung. Und das war eine ganz tolle Sache. Und das hat nur am Rande erstmal was mit Technik zu tun. Das hat angefangen mit Reha-Maßnahmen, mit, sag ich mal, dass man dem auch Zeit gegeben hat, sich selber mit der Situation erstmal auseinanderzusetzen. Plötzlich ja blind zu sein, ich weiß gar nicht, innerhalb von Wochen, ne, ist das ja, glaube ich, passiert.
Ja, so.
Und das macht ja psychisch was mit jemandem. Und dort hatte ich wirklich dann auch die Situation vorgefunden, dass ich mit dem Thema Barrierefreiheit, wo natürlich auch mal wieder, und zwar jenseits von juristischen Notwendigkeiten und geltenden Gesetzen und so weiter, irgendwie gefühlt keiner drum gekümmert hatte. Bis dato. Dass da plötzlich Interesse da war. Dass dort also, ja, da kümmern wir uns drum. Wir sorgen dafür, dass die entsprechenden Räumlichkeiten so ausgestattet werden, dass der dann darin seine Vorträge machen kann, dass die Software, die er braucht, zur Verfügung gestellt wird, auch wenn da behördenintern gerade eine andere Richtlinie laufen sollte. Da ist das Thema Schleswig-Holstein gerade das Thema, wir schmeißen mal alle althergebrachten Systeme über Bord, ist da gerade hochgekommen. Da hat sich also die Behördenleitung gegen das eigene Ministerium gestellt. Und also es geht ganz viel. Und da habe ich wirklich gemerkt, wenn dann alle an einem Strang ziehen, dann gelingt auch was. Und dann können wir auch, sage ich mal, wenn es dann darum geht, so die letzten kleinen Anpassungen zu machen, irgendeine Spezialsoftware, die gerne genutzt werden soll oder genutzt werden muss, sei es für die Zeiterfassung, sei es für irgendeine Abrechnung, was auch immer. Und die kriegen wir jetzt halt auf partout, out of the box, nicht barrierefrei. Dann können wir mit Hilfe von Scripting den Screenreader dazu bringen, dass er es trotzdem bedienbar macht. Das ist dann eine Individualanpassung, die dafür sorgt, dass dann also derjenige dann trotzdem damit arbeiten kann. Dort wurde also so viel möglich gemacht, dass man wirklich sagen kann, es lohnt sich da, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Insbesondere, weil beim Thema Arbeitsplatzausstattung in der Regel die Kostenträger positiv eingestellt sind. Auch die verschenken jetzt nichts, aber sie haben ein Interesse daran, dass derjenige oder diejenige in Arbeit bleibt oder in Arbeit kommt. Und das möglichst langfristig. Und in dieser Langfristigkeit unterscheidet sich ganz viel gegenüber sonstigen Kostenträgern.
Ja? Es ist ja auch irgendwie so, also was mir tatsächlich da aufgefallen ist, also ohne das jetzt in den Himmel zu heben, aber das muss man einfach erwähnen. Klar, Feuerwehr ist tatsächlich eine Kameradschaft. Und da ist tatsächlich, da steht jeder für den anderen ein. Und viel ist es auch so, dass man das Gefühl hat, dass gegen jemanden gearbeitet wird und nicht mit jemanden. Und da war es tatsächlich nicht so. Da haben die sind zu uns gekommen.
Das ist eine Truppe gewesen.
Ja, es war eine Truppe. Wir waren dort beim Kaffee mit. Also ganz, also mal so beispielhaft gesagt, und macht ihr mal. Und ihr sagt, was ihr braucht. Dann sind wir hingegangen und haben gesagt, wir brauchen ein Headset, damit der praktisch seine PowerPoint-Präsentation, damit der hört, was auf der Folie steht. Zwei Tage später hatten wir so ein Headset. Das war überhaupt kein Thema. Das haben die wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, aus der Kaffeekasse bezahlt. Oder
keine Rolle, genau. Ja. Also, wenn dort Leute überzeugt sind, dann machen die es möglich. Es mangelt, das ist ja mein Leitsatz schon seit vielen Jahren, es mangelt in Deutschland nie am Geld. Es mangelt immer nur an dem Wollen.
Und das ist so das Paradebeispiel, was ich mal so bringen wollte. Es ist ja nie so ein Gegenarbeiten und es ist ja auch nicht schlecht, was da andere tun. Oder da kommen wir nicht hin und sagen, wir finden das alles kacke, was ihr da macht, weil ihr seid nicht barrierefrei. Weil die Behörde oder die Firma an sich, die kann es ja gar nicht wissen, weil woher? Ist ja, ne? Und aber sich drauf einlassen, auf dieses Experiment, selbst wenn es scheitert, muss man tatsächlich die Ursache suchen, woran hat es gelegen, dass es gescheitert ist. Es kann der Betroffene sein, es kann eine Software sein, es kann die Behörde sein. Aber auch selbst das ist doch ein Prozess, der einen dazu bewegt, okay, wir haben es versucht. Wir haben ja auch nicht gewusst, ob das mit diesem Feuerwehrmann funktioniert, ob er überhaupt in der Lage ist, mental als auch vom technischen Verständnis her, dass es funktioniert.
Richtig. Und, vielleicht ist diese Feuerwehrsituation da auch ein sehr wichtiger Punkt gewesen, weil die Feuerwehr ist ja ähnlich aufgestellt. Die wissen ja auch nicht, wenn sie zum Einsatz fahren, ob sie alles retten können.
Ja.
Das, weißt du, da schwingt sozusagen dieses, wir müssen unser Bestes tun, wir gucken hinterher, ob es gereicht hat.
Ja.
Also vielleicht hat das auch mit einer Rolle gespielt, ist mir jetzt gerade immer in dem
Zusammenhang. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also ich finde,
in vielen anderen Behörden ist es ja häufig so, wir machen mal lieber nichts, dann machen wir nichts falsch.
Ja, genau. Das ist tatsächlich, und ich finde, diejenigen, die das jetzt hören, auch jetzt, die sind ja die meistens die Betroffenen, stellt euch nicht hinten an. Das ist tatsächlich auch so ganz wichtig, dass man das sagt, ihr braucht diese Anpassung, weil es dankt euch niemand, wenn die Behörde sagt, ja, wir wissen dich nicht mehr zu beschäftigen, du kannst gehen.
Richtig.
Am Ende, wenn du die Anpassung nicht gekriegt hast, hast du trotzdem alles versucht und hast dich nicht abspeisen lassen. Es hat auch was von Selbstwertgefühl.
Ja, und kleine Vorteile in der täglichen Arbeit haben enormen Impact. Sie schaffen Sicherheit. Ich beherrsche meine Arbeitsmittel. Ist ein ganz wichtiger Selbstwertoptimierungsding. Ich traue mir wieder mehr zu und ja, ich bin einfach zuversichtlicher. Es macht etwas mit einem. Ja? Und jemand anderes kann das gar nicht einschätzen. Also ich kann auch nicht einschätzen, ob derjenige das umsetzen kann. Das kann nur derjenige selber einschätzen. Das ist nun mal so. Ich habe sicherlich Erfahrungswerte. die sagen ungefähr, wahrscheinlich geht das gut, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Es hat auch immer etwas damit zu tun, dass man das wirklich selber will. Und daran muss man tatsächlich sich immer wieder erinnern. Es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich aus meinem Arbeitsplatz, entweder den vorhandenen oder den zukünftigen Arbeitsplatz, etwas Erfolgreiches machen möchte. Etwas, was mir Spaß macht, wo ich gerne hingehe, wo ich mich verwirklichen kann.
Und mit diesem guten Gefühl sind wir eigentlich schon am Schluss unserer Sendung.
Genau, wir könnten noch viel, viel erzählen, aber ich glaube, wir sind auch schon wieder ganz schön.
Ja, ist aber nicht schlimm. Dafür ist es
normal. Dafür sind wir ja da.
Dafür sind wir da. Für weitere Fragen, auch zum Thema Arbeitsplatzanpassung, wenn wir da jetzt irgendwie so ein bisschen gerade an der Oberfläche gekratzt haben, schreibt uns einfach radio@beta-hilfen.de oder auch auf Instagram oder wie auch immer eine E-Mail an info@beta-hilfen.de, ist völlig egal. Kontaktiert uns, wir versuchen definitiv Lösungen zu finden und wenn sie nur ganz klein sind, wir sind da auf jeden Fall da und freuen uns auf jeden Fall über Feedback von euch. Und vielleicht auch über die ein oder andere Anregung. Was hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt, wie auch immer. Es wird Lösungen geben. Und wir sind, was hast du mal in deiner Rede zu 30 Jahren Beta gesagt, wir sind dafür da, um Lösungen zu bauen und nicht und auf Lösungen zu warten.
Sehr schön.
Das, ja, habe ich.
Ermöglicher.
Genau. Sascha, vielen Dank für deine Erfahrung und
ich danke dir, war sehr schön.
Ja, und ich hoffe, dass wir den Leuten so ein bisschen Energie mitgeben konnten, dass sie jetzt vielleicht doch das ein oder andere nochmal anschieben, dass es geht.
Also bisher haben wir noch alle Probleme gelöst gekriegt.
Ja, genau.
Ja, das Problem mit den Lottozahlen, das klappt noch nicht, aber wir sind dran.
Ja, das schaffen wir dann irgendwann. Alles klar, dann. Vielen Dank fürs Zuhören und ihr findet natürlich alle weiteren Informationen auf unserer Homepage beta-hilfen.de und bei Fragen scheut euch nicht zu kontaktieren. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.
Ciao.